dire che questo è il tema Vorgänge anlässlich der Geburt Jesu Christi. Erstens die Zusammenhänge mit dem Stern der Weisen. Zweitens die Vorgänge mit den Hirten auf dem Feld, die zur Krippe kommen und dürfen uns freuend die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass die beiden Evangelisten, die diese beiden Geschehnisse schildern, in der einen wichtigen Aussage und dem einen Zeugnis einstimmig sind, nämlich beide bezeugen, dass Maria als Jungfrau schwanger erfunden wurde vom Heiligen Geist. Und nun dürfen wir die beiden Berichte von denen Gott einerseits dem Matthäus übergeben hat, die Zusammenhänge mit der Erscheinung der Weisen aus dem Osten schriftlich festzuhalten, und dem Lukas andererseits die Zusammenhänge mit den Hirten auf dem Feld und den wunderbaren Zusammenhängen mit den weiteren nach dem Gesetz Mose beachteten Handlungen in Bezug auf Maria, Josef und den neugeborenen Jesus Christus. Ich darf zuerst stichwortartig die zwei Berichte nennen, Zug um Zug, möglichst zeitlich, und gleich darauf hinweisen, dass Matthäus, der vom Stern der Weisen oder Stern von Bethlehem Bericht erstattet, gar nichts verlauten lässt vom Geschehen mit den Hirten auf dem Feld und dem Kindermord von Bethlehem. Berichtet Matthäus gar nichts. Andererseits Lukas, der zuerst noch die Vorgänge vorausgehenden wunderbaren Geschehnisse mit der Verheißung der Geburt des Johannes des Täufers, ebenfalls ein gottesfürchtiges Ehepaar, in welchem die Frau wieder einmal kinderlos war, bis ins hohe Alter, berichtet, dann die Zusammenhänge, die Elisabeth, Frau des Priesters Zacharias, Eltern des kommenden Johannes des Täufers, war im sechsten Monat, als der gleiche Engel Gabriel zu Maria kam und ihr ankündigte, was der Gott Israels mit ihr im Sinn hat zu tun. Eben hat sie noch sich darunter gestellt: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du geredet hast. Macht sie sich sofort auf und zieht in die Berge, um ihre Verwandte, die bereits im sechsten Monat ist, mit dem kleinen Johannes, und wie die Maria erscheint, hüpft das Kindlein, das Knäblein im Mutterleib vor Freude. Ganz wunderbare Kleinigkeiten, die eben nur wieder im gleichen Heiligen Geiste erkannt, geschaut und zur Anbetung treibend wahrgenommen werden können. Und nun, Matthäus, typisch Israel im Blickpunkt, grundlegend. Lukas, typisch Blick auf die Nationenwelt. Denn der Stern der Weisen, der war ja geweissagt. Und zwar wie? Ausgerechnet von jenen sonderbaren, eigenartigen, zwiespältigen Propheten namens Bileam. Der berühmt oder berüchtigt war, ein Wahrsager des weiten, fernen Ostens zu sein, den der Moabiter König gedungen hatte, um Israel während einer wunderbaren Lagerordnung in der Wüste in jener Zeit zu verfluchen. Und den der Gott Israels so geführt hat, dass er nicht anders konnte, als genau das Gegenteil tun, von Israel verfluchen, sondern mit wunderbarsten prophetischen Aussagen beginnt er: Ich bin geöffnete Augen, habe Gesicht der Gottes des Höchsten, blickt vom Berge auf die wunderbare Lagerordnung Israels und bricht in Staunen aus im Geiste und segnet Israel in einer einmaligen, wunderbaren Weise. Und jetzt kommt unter anderem das Wort: Ich sehe ihn, ich schaue ihn von Ferne, nicht jetzt. Ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Was bedeutet denn Zepter? König. Stern aus Jakob. Ein Stern wird aufgehen aus Jakob. Er sagt: Sehe ihn, schaue ihn, aber von Ferne. Und ein Zepter aus Israel. Steht im vierten Buch Mose in der Bileamsgeschichte. Matthäus berichtet nun zuerst die Geburtsfolge der Vorgänge des Geschlechtsregisters Jesu Christi. Und zwar, immer beginnt er, ja, der beginnt Israel gemäß erst bei Abraham, Matthäus. Beginnt bei Abraham bis auf Jesus Christus. Und wiederholt bei jeder Generation, von einer Generation zur anderen, die folgt. Der zeugte den, der zeugte den, Abraham zeugte den Isaak. Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda, Juda aber zeugte, bis auf Josef, den Vertrauten der Maria. Und da fällt jetzt das Wörtchen zeugte. Ist das in Ordnung? Kleinigkeit, ganz saubere, kristallklare Sache in unserem Gotteswort. Und um das geht es mir wieder aufs Neue heute Nachmittag. Gerade in den Zusammenhängen, mit den verschiedenen Berichten von verschiedenen Geschehnissen dieser beiden auserwählten prophetischen oder berichterstattenden späteren Jüngern Jesu, Matthäus und Lukas, theologisch schwierige Fälle oder ja, die beiden Berichte, insofern die zeitlich kaum vernünftigerweise einzuordnen seien. Wann fand dann die Flucht nach Ägypten statt? Wann kamen die Hirten? Wann und wohin kamen die Magier? Und das Wunderbare ist nun wieder, ja, ich darf gleich so persönlich sagen, da hatte ich wieder einmal aufs Neue keine Ruhe. Die Worte im griechischen Text und in unseren Übersetzungen so genau erforschend, ein Wort, eine Aussage nach der anderen, vergleichend und bittend um Weisheit, sodass ich heute eine Ordnung sehen kann, die an wunderbarer, anbetungswürdiger Weise nicht zu wünschen übrig lässt. Noch einmal oder ergänzend, was die Geschlechtsregister betrifft, von Matthäus haben wir gehört, immer nur Beginn von Abraham, zeugte, bis auf Josef, den Vertrauten der Maria. Und dann heißt, von welcher Jesus kam. Das Wörtchen Zeugt fehlt da. Während Lukas beginnt nicht von, also wie Matthäus bei Abraham bis auf Jesus, sondern Lukas beginnt bei Jesus, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Und jetzt, wie die Elberfelder übersetzt, und war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Im Griechischen ist das Wort onizeto, das heißt, enomizeto, das heißt nach dem Gesetz, und zwar dem Gesetz des Mose, der Schwager-Ehenordnung. Ein sonderbares Gesetz. Schreibt er, war Jesus ein Sohn des Josef. Und dann geht er zurück, ein Sohn des Josef, und geht weiter, des David, des Abraham, also alle Einzelnen werden genannt mit Namen, aber immer nur Sohn des Noah, des Seth, des Adam, des Gottes. Sohn. War dieser Jesus Sohn des Gottes? Stimmt das? War dieser Jesus Sohn des Adam, des Menschen? War er des Menschen Sohn? Ja, gewaltig. Ich darf hier nur kurz wiederholen und damit die Geschlechtsregisterfrage zurückstellen. Adam, der erste Mensch, Adam, war im Bilde Gottes geschaffen, in seinem Gleichnis. Also ist Gott der Originalmensch. Nichts zu machen. Ist es vielleicht dann auch in unseren Augen ganz neu eine Ehre, ein Mensch sein zu dürfen, auch im gefallenen Zustand? Jesus Christus ist des Originalmenschensohn. Er sagt nicht, heißt nie der Sohn der Menschen oder des etwas, sondern ich bin des Menschen, Originalmenschensohn. Stimmt das? Ah, ganz wunderbar. Und in dieser Weise sind in den beiden Geschlechtsregistern zahlenmäßig ganz verschiedene Zahlen von Abraham bis Christus. Andere Namen, prächtige Fundgrube für Bibelkritiker, da ist nun einmal nichts zu machen, das sind einfach klassische Differenzen, Widersprüche in den beiden Geschlechtsregistern, nichts zu machen. Ja, nichts zu machen, solange wieder das Wort Jesu gilt, gegenüber Schriftgelehrten und hohen Priestern. Ihr irret, warum? Denn ihr kennet die Schrift nicht. Matthäus. Und da spielt der Name König Herodes die führende Rolle. Zur Zeit Herodes, des Königs. Lukas, gewaltig jetzt alle Nationen betreffend, als Augustus römischer Kaiser war. Aha. Der eine König in Jerusalem, die Metropole Gottes unter den Nationen in Israel. Augustus, römischer Kaiser, Weltmetropole der Nationen. Typisch. Matthäus, Abraham, Jerusalem. Lukas, Augustus, römischer Cäsar. Matthäus macht ganz kurz mit der Geburt. Bei ihm ist die Geburt schon vorbei. Siehe, da erscheinen Magier vom fernen Osten mit einer klaren Sprache. Wo vor den Toren Jerusalems, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Ich habe gesagt, nur vorher Stichworte. Diese Frage erschütterte den Herodes. Und bei dem braucht etwas, bis er erschüttert wird. Und ganz Jerusalem mit ihm wurde erschüttert. Ja. Die Männer kamen mit göttlicher Vollmacht in der Angelegenheit. Deshalb die Erschütterung. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Ich darf hier gleich darauf hinweisen. Bevor der Herr Jesus jetzt dann wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit, gibt es da auch ein Sternzeichen am Himmel. Liebe Geschwister, ich wollte eigentlich heute Nachmittag zuerst mich so einführen, liebe Geschwister, lasst es uns gefallen, heute Nachmittag Sonntagsschüler zu sein oder Kindergarten, die jetzt zum ersten Mal die Geschichten von der Krippe und vom Stern der Weisen hören, nicht wahr? So dürfen wir das aufnehmen. Und dann sind wir geworden wie Kindlein, sagt Jesus. Denen das Reich Gottes gehört. Was sagt denn Jesus? Alle die Ereignisse, die erschütternden Ereignisse des Endes hat er genannt und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen wo erscheinen? Am Himmel. Und dann wird er kommen in große Macht und Herrlichkeit. Ja, was heißt das, das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel? Irgendeine Fata Morgana oder irgendetwas etwas? Nein. Der Stern, den Gott hingesetzt hat als Zeichen der Geburt seines Sohnes nach der Verheißung, ist das Zeichen am Himmel für damals die Geburt des Menschensohnes in Niedrigkeit. Und wenn er jetzt dann kommen wird, wird Gott den gleichen Stern damals von Bethlehem erscheinen lassen. Das ist das da, das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und er wird wieder erscheinen, aber jetzt in großer Macht und Herrlichkeit. Und das Zeichen des Sohnes des Menschen wird erscheinen am Himmel und dann wird er kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Was steht denn auf dem ersten Blatt der Bibel? Wie heißt eine der sieben Zweckbestimmungen der Gestirne, Sonne, Mond und Sterne? Sie seien zu Zeichen. Wo? Auf der Erde? Nein, am Himmel. Das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel ist der Stern, der anzeigt, dass die Zeit erfüllt ist, dass des Menschen Sohn kommen kann. Da Augustus römischer Kaiser war, die Zeit erfüllt. Und Herodes König in Jerusalem, die Zeit erfüllt. Erschüttert sind beide Herodes und ganz Jerusalem. Er ruft alle Schriftgelehrten des Gesetzes und der Propheten Israels zusammen. Und jetzt erkundigt, und zwar heimlich,
und erkundigt sich genau bei diesen Magiern, werden sie genannt, wir kommen gleich darauf zurück, erkundigt er sich, dieser schlaue Fuchs, wie Jesus ihn nennt, erkundigt sich genau bei diesen Weisen nach dem Zeitpunkt der Erscheinung dieses Sternes. Aha. Warum, werden wir merken noch. Alle Schriftgelehrten und hohen Priester erscheinen vor Herodes, nachdem er die genaue Zeit erforscht hatte, aufgrund dieses Offenbarungsbuches Gottes, werden nun die Weisen angewiesen, Bethlehem komme als Geburtsort in Frage. Sie gehen über das Tal hin, Kidron-Tal, Ölberg hinauf Richtung Bethlehem. Und währenddem sie hinaufgehen, erscheint der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, der wieder weg war. Aufs Neue, und wie sie den Stern sehen, freuen sie sich mit großer Freude. Warum? Das war die göttliche Quittung. Erstens, dass sie diesen Stern, den sie im Osten hatten, neu aufleuchten sehen, richtig beurteilt haben. Für was und für wen dieser neue Stern, einmalige Erscheinung natürlich, das Zeichen war, dass sie es richtig beurteilt hatten. Und zweitens, dass die Schriftgelehrten Israels in Jerusalem auch richtig, sie richtig orientiert hatten. Weil Gott jetzt, wo sie gegen Bethlehem hinaufziehen, den Stern neu aufleuchten lässt. Und siehe da, da ist die Rede, und der Stern kam und stand. Ja, gibt so etwas. Tatsächlich. Unsere astronomischen Lehrbücher kommen immer wieder auf Stillstand eines Planeten zu sprechen. Stillstand irgendeines sich um die Erde, also bewegenden Himmelskörpers. Ihr versteht das sofort. Angenommen, hier sei die Sonne und da kreist ein Planet herum. Ihr seid jetzt die Beobachter gerade, also hier die Sonne und der Planet kreist jetzt so. Nicht? Jetzt sieht man von der Erde aus, der bewegt sich unter den Fixsternen. Jetzt in dem Moment, wo er so sich bewegt, wie sieht das von euch aus? Wie wenn der stillstehen würde. Er bewegt sich nur von uns weg. Oder näher heran, je nachdem. Stillstand, astronomische Aussage, bitte. Und sie stehen auch still, und was passiert? Sie stehen jetzt nicht vor der Krippe und sehen Maria und Josef und das Kindlein in der Krippe, die Magier, sondern die stehen vor einem Haus, nicht vor einer Herberge, wo kein Platz ist. Und einem Stall. Die stehen vor einem Haus. Und da war nur Maria und das Knäblein da und der Josef nicht. Die Magier mussten ja, wurden von Gott orientiert im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Als der das merkt, wird er wütend und befiehlt den Kindermord von Bethlehem. Vorher wird Josef im Traum gewarnt, nach Ägypten zu fliehen, so lange dort zu bleiben, bis Herodes und die nach ihrem Leben trachten, dem Leben des Knaben, des Jesusknaben trachten, gestorben sind. Es handelt sich um Herodes, den Großen, der im Jahre 4 vor unser Beginn unserer Zeitrechnung gestorben ist. Und ich darf gleich hier zusammenfassend bezeugen, alle diese genannten, bezeugten Geschehnisse, Vorgänge vollzogen sich innerhalb eines Jahres, dem Jahre 4 vor Christus. Herodes ist gestorben. Sofort bekommt Josef die Weisung, er könne zurückkehren. Immer noch nach Matthäus. Er kehrt mit Maria und dem Knäblein zurück. Zuerst nach Judäa und dann hört er, der Sohn des großen Herodes sei jetzt am Ruder und zieht dann nach Galiläa, also zurück nach Galiläa, Nazareth, woher sie ja gekommen sind. So, stichwortartig die Vorgänge bei Matthäus, Stern der Weisen, Überschrift, Lukas. Als Augustus römischer Kaiser war, gebot er eine Volkszählung in allen seinen Regierungsbezirken im ganzen Reich, so also auch in Israel. Nun war da in Nazareth das Paar Josef mit der Jungfrau Maria, die vom Heiligen Geiste das Wunder der Zeugung des Sohnes Gottes erlebt hatte, schwanger war. In diesem Zustand reisten sie nach der Vorschrift der Volkszählung in ihre Vaterstadt Bethlehem. Wir begreifen, dass da alle Gasthöfe oder was da möglich war, überfüllt waren, haben keinen Platz mehr, müssen Vorlieb nehmen in einem Stall, unterzukommen, und die Geburt erfolgt hier. Da ist gerade eine Krippe zur Verfügung und der Neugeborene, Wunderbare, wird in die Krippe gelegt und in Windeln gewickelt. Und siehe, Hirten weideten, wachten über ihre Herden auf den Feldern Bethlehems bei Nacht. Da erscheint ihnen der Engel des Herrn und verkündet ihnen große Freude. Und alsbald war da ja, die Menge der himmlischen Heerscharen. Die priesen Gott. Und was sagt jetzt dieser Engel des Herrn zu den Hirten? Ich verkündige euch große Freude, denken wir an die große Freude bei den Sternkundigen, große Freude, und jetzt, denn euch ist heute der Retter geboren, der das Volk Israel retten und weiden wird. Heute ist er geboren. Wie lange zögern nun die Hirten, nachdem sie das gehört haben? Was machen die? Brechen sofort auf und ziehen eilends nach dorthin, wo das Kindlein geboren ist, finden es, wie der Engel gesagt hat, in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt, ganz genau, fallen nieder und beten an. Eine Zwischenfrage ist berechtigt. Jetzt haben die Schriftgelehrten und hohen Priester Israels, die höchsten Würdenträger in Bezug auf Gesetz und Propheten, gehört, indem sie erschüttert worden sind, dass der verheißene Messias geboren worden sei, und sagen, diesen Weisen aus dem Osten gekommen, wo er nach ihren Schriften geboren werden worden ist oder werden muss. Und was geschieht? Was machen die? Was macht Herodes, der es gehört hat? Denkt keiner daran, nach Bethlehem zu gehen und selber nachzusehen. Tatsächlich. Ist die Frage berechtigt?
waren so erschüttert, die hätten das nicht ertragen können, wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Da kommen die dahergelaufenen Heiden, Astronomen des Ostens, bitte, keine Zauberkünstler und Magier im heutigen Sinne, sondern diese Bezeichnung, Magier im Neuen Testament, bedeutet, so war ja zum Beispiel Daniel, der vielgeliebte Gottes, der Chef der Magier des Nebukadnezar eingesetzt. Und er hat den Posten nicht etwa verweigert und abgelehnt, sondern sehr treu wahrgenommen. Und wir lesen, bei den Medern und Persern waren die Magier Mitglieder der Priesterkaste, die einem bestimmten Stamm der von Medien angehörten. Sie waren im Besitz der wissenschaftlichen Kenntnisse. Der Obermagier war einer der wichtigsten Staatsmänner. Dann der Begriff Chaldäer, Semiten, Astronomen, noch heute als wissenschaftliche Sternkundige bewundert. Ich habe eine Schrift von, eine astronomische Schrift, Zeitschrift, die erklärt, die wunderbare astronomische Kenntnis der Chaldäer im Osten und der Azteken im Westen, Mittelamerika, übertrifft unsere modernsten Kenntnisse an Präzision und Gegebenheiten. Wir können sie, müssen sie direkt beneiden, wissen nicht, woher die das wussten. Und die sonderbaren Sternnamen, deren wir Astronomen uns heute bedienen, woher die kommen, wissen wir auch nicht. Aber das alles schriftlich, astronomisch. Die gehen zurück seit Menschengedenken. Haben wir eine Ahnung, woher diese sonderbaren Sternnamen kommen? Der da zählt die Zahl der Sterne, auf Deutsch richtig aus dem Hebräischen, der da Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Von Adam bis Mose hatte die Menschheit keine Schrift Gottes in den Händen. Da unterhielt sich Gott persönlich mit den Menschen, die ihn suchten und nach ihm fragten. Von dort her haben die Väter, die Patriarchen, die Gottesnamen, die Gott den Sternen, die Namen, die Gott den Sternen gegeben hat, weiter überliefert. Beispielsnah. Gott spricht zu Hiob. Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns? Oder lösest du die Fesseln des Orion, das heißt des großen Toren? Führst du die Söhne des großen Bären? Lässt du die Bilder des Tierkreises, bitte nicht erschrecken, sagt Gott zu ihm, lässt du die Bilder des Tierkreises hervortreten zu ihrer Zeit oder bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Hat also unser Gott damals mit den Menschen, die mit ihm wandelten, über solche Probleme sich unterhalten? Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete, als alle Morgensterne jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Bitte. Vom Morgenstern in unseren Herzen haben wir gehört und der jetzt dann aufgehen wird, auch. Die Hirten kamen, also sagen wir mal, vom gewöhnlichen Volk, ja, die gewöhnlichsten. Was ist denn ein Hirte? Na ja, einer, der nichts Besseres, keinen besseren Beruf ergreifen konnte, der wird noch als Hirte angenommen, nicht? Und die Magier aus Osten, ne? beides alles andere als hohen Priester und Schriftgelehrte. Stimmt's oder habe ich recht? Die sind gekommen. Die Hirten kamen am gleichen Abend, in der gleichen Nacht. Heute ist euch der Retter geboren. Und sie brachen auf eilends und fanden es, wie der Engel ihnen gesagt hatte. Was geschieht jetzt? Und hier wird nun bei Lukas das neugeborene Jesusknäblein leider in unseren Übersetzungen nicht sichtbar. Nicht Knäblein oder so etwas ähnliches, Kindlein genannt, sondern Säugling. Als die Hirten kamen, war er eben geboren. In der gleichen Nacht. Und sie fanden den Säugling. Zweimal wird hier der neugeborene Jesusknabe Säugling genannt, als die Hirten gekommen sind. Was geschieht jetzt nach Lukas? Jetzt vergehen 8 Tage. Und was passiert jetzt, ihr Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer? Nach dem Gesetz Mose, 8 Tage nach der Geburt eines Knäbleins, muss es beschnitten werden. Genau so lesen wir. Und 8 Tage nach der Geburt und nach dem Besuch der Hirten wurde das Knäblein Jesus beschnitten. Der Säugling beschnitten. Aber noch nicht fertig. Und dann warteten Josef mit Maria jetzt immer noch im Stall, in der Herberge, warteten die Zeiten, die Wochen der Reinigung nach dem Gesetz Mose ab. Aha. Also wie viel Zeit ist bis jetzt vergangen? Ungefähr von der Nacht der Geburt bis die Tage der Reinigung vollendet waren? Einige Wochen, sagen wir Monat. Und was geschieht jetzt? Jetzt nach der Reinigung, als Maria die Reinigungsvorschriften sich unterzogen hatte und die Zeit, die bestimmte Zeit vorbei war, trugen sie das Jesusknäblein, natürlich, jetzt kann die Maria auch wieder gehen, nicht? Ist soweit. Das Jesusknäblein nach Jerusalem in den Tempel. Also erst, sagen wir rund ein Monat nach der Geburt. Um was zu tun? Den Erstgeborenen im Tempel darzustellen. Jetzt kommt ja die wunderbaren Lobpreisungen und Anbetungen des Simeon und der Hanna, ne? Dabei Lukas, alles wunderbare Geschehnisse. Also kein Wort von Stern und Flucht nach Bethlehem und Kindermord, sondern nur ganz die familiäre, intimen Angelegenheiten. Und dann heißt es bei Lukas, als das alles vollzogen war, zogen sie wieder zurück nach Galiläa, nach Nazareth. Den beiden Schriften des Matthäus und Lukas ist es in dem Fall gegeben, jeder für sich ganz besondere, beim einen auf Israel zugeschnittene Dinge und bei Lukas weitgehend auf die Nationen. Denn als sowohl der Simeon als die Hanna in Jubel und Anbetung und Lobpreisung großprophetischer Natur ausbrechen, heißt es immer bei Lukas, und du bist gesetzt zum Heil für die Nationen, für alle Welt und so weiter, bei Lukas. Und bei Lukas, du wirst Sohn des Höchsten genannt werden. Und des Allmächtigen bist du der Sohn. Typisch bei Matthäus, ganz streng Jerusalem und Herodes, Bethlehem, Kindermord und so weiter. Jetzt die Frage, wann kamen diese Magier? Erstens ist klar, die kamen von ferne. Wie viele Könige waren da, die gekommen sind? Waren es 3 oder 7? Wer weiß es genau? Ich weiß es überhaupt nicht. Warum? Weil die Schrift darüber vollständig schweigt. Weder waren es 3, noch waren es Könige, noch sind die Namen genannt. Zum Glück. Aber sie kommen, stehen vor den Toren Jerusalems. Nur eine klare, erschütternde, alle Bewohner ganz Jerusalem erschütternde Frage: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Bitte, wo ist er? Aha. Waren diese Männer ihrer Sache sicher? Vollkommen. Von Bileam, der die Prophezeiung gegeben hat, lesen wir, nach all dem, was er dann gesprochen, getan hat, und er kehrte zurück in sein Land nach Osten. Pflegten die damaligen Weisen und Propheten oder was das sein mag, wie die nun genannt werden mögen, solche Dinge schriftlich festzuhalten, ganz genau. Als die Magier dann, ich mache ja einen Sprung jetzt, als die Magier, jetzt nicht den Säugling, jetzt wird Jesus schon Knäblein genannt, als die kommen, davor stehen, fallen die nieder und bringen ihre Gaben dar. Wie heißen die 3 Gaben? Die sind jetzt bestimmt. Gold, Weihrauch und Mirren. Warum bleibe ich dabei stehen? Gold im Tempel, Sühnedeckel und Cherubim im Allerheiligsten. Goldener Leuchter im Heiligtum. Gold. Was ist denn Weihrauch? Hauptbestandteil des heiligen Räucherwerks. Was ist denn Myrrhe? Hauptbestandteil des heiligen Salböls. Liebe Geschwister, ich wäre nicht erstaunt, wenn einmal offenbar werden würde, dass diese Magier ihrer Herkunft nach Söhne Israels waren. Warum haben die gerade Gold, Weihrauch und Mirren gebracht? Das scheinen vielleicht solche unter den Nationen zerstreute gewesen zu sein. Bitte, Daniel, der Oberste der Magier zur Zeit Nebukadnezars und seiner 3 Freunde, zweitoberster Staatsstelle, babylonischen Weltreich, nachher noch bei den Persern. Und so hat Gott immer gehalten, solange Israeliten zerstreut sind und alle Nationen, pflegt er auserwählte Söhne Israels aus jederlei Stamm, von ihnen gelegentlich an zweithöchste Staatsstelle zu bringen. Wo wurde denn Josef groß? Etwa in Israel. Etwa im Lande der Verheißung. Wo wurde Josef groß? Bei den Söhnen Hams, Ägypten. Josef. Pharao übergab ihm den Siegelring. Was heißt das? Pharao hat verzichtet, Befehle zu erlassen, zu untersiegeln. Das war Josef. Vollmacht. Josef, also der war ganz sicher aus dem Stamm Josef. Der Stammvater. Aus welchem Stamm waren Daniel und seine Freunde? Aus Juda. Aus welchem Stamm war Mardokai unter der Herrschaft des Ahasverus? Dem Stamm Benjamin. Aus welchem Stamm war der Mose? 40 Jahre Sohn der Tochter des Pharao in Ägypten? Aus dem Stamm Levi. Aha. ist es sogar heute noch so, dass Söhne Israels und Judas unter allen Nationen führende Wissenschaftler sein könnten. Woher hat denn Professor Freud, der Gründer der Psychoanalyse, seine Weisheit geschöpft? Was bedeuten Träume? Daniel 2. Der Gott der Himmel hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was er in den Gedanken seines, was die Gedanken seines Herzens waren im Traum. Grundlegende Weisheit von Professor Freud. Also, das war jetzt eine persönliche Meinung von mir. Das hat Herr Paulus auch einmal. Ne? Auch ich meine, den Geist Gottes zu haben, aber ohne hier Schwergewicht anzusetzen zu wollen. Wir schlagen jetzt endlich unsere Bibel auf. Gucken hinein nach Matthäus, nur damit wir die Worte noch, soweit wir die Bibel da haben, gesehen oder jetzt genau gehört haben, nämlich Vers 7, Matthäus 1. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Warum? Warum war dieser schlaue oder dieser Tipp Herodes der Große? Warum hat er so gezielt, genau gezielt von diesen Sternkundigen aus dem Osten wissen wollen, wann der Stern erschienen sei zum ersten Mal? Warum hat er dann, als sie wieder abgezogen sind nach Osten, ohne zu ihm zu kommen, keinen Bericht erstattet haben, erzürnt und gibt den Befehl, in Bethlehem und Umgebung alle Knäblein zu töten von 2 Jahren an und darunter? Warum gibt er genau das, diese Zeitspanne an? Er wusste von den Magiern, ich sehe es so, der Stern erschien zum ersten Mal vor einigen Monaten, vor einem Jahr vielleicht. So. Was wusste jetzt Herodes? Sternzeichen Gottes, die er hinsetzt, und ihre göttliche Bedeutung, die göttliche Bedeutung anzuzeigen, was auf Erden sichtbar werden wird, geschehen wird. Die lässt Gott natürlich nicht erst dann erscheinen am Himmel, wenn die Sache auf Erden schon passiert ist. Ne? Was nützt mir ein Verkehrssignal, das erst dann rot wird, ja, wenn ich schon mitten auf der Verkreuzung bin? Ne? Da bin ja ich schuld in dem Fall. Aber ihr habt verstanden. Zeichen zeigen an Dinge, gewaltige Dinge. Jedes Zeichen hat ja die Natur, ist nur dann ein Zeichen, wenn es sich von sich wegweisen will auf etwas viel Gewaltigeres als das, was es als Zeichen ist. Ich pflege in dem Zusammenhang jeweils zu sagen, liebe Geschwister, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Ne? Wenn ich heute Abend hier angetreten wäre mit einem Hakenkreuz hier, dann hättet ihr mich gleich rausgeschmissen. Und keiner hätte mir 5 Pfennig für das Blechstück gegeben. Nicht? Na bitte, ist ja nur ein Blechstück. Aber was ist ein Zeichen? Stand hinter diesem blöden Zeichen eine Macht? Eine satanische, unheimliche, kosmische Macht. Aha. Jetzt sind aber Sonne, Mond und Sterne Zeichen. Ja, was ist denn das Gewaltige? Aha. Ist der Sohn Gottes etwas mehr als ein Stern? Ja. Wird, vergleicht sich unser Herr Jesus Christus im letzten Kapitel unserer Bibel mit was für einem Stern? Ich bin der hell leuchtende Morgenstern. Kommt nur die Venus in Frage. Als Zeichen des Sohnes der Liebe. Hierher zurück. Aha. Erforschte genau die Erscheinung des Sternes. Entsprechend verfügt er den Kindermord, zeitlich den Kindermord von Bethlehem. Diese Weisen, diese Magier nun, mindestens auch sehr anständige Herren, abgesehen von der Reisestrecke, die vor ihnen lag, haben die sich natürlich gehütet, allzu früh zu erscheinen in Jerusalem. Natürlich, sie konnten lesen. Angenommen, der Stern erschien im Sternbild Jungfrau. So. Genau in der Weise, wie beschrieben steht, aus Jakob Zepter in Israel. So. Wussten, das ist er jetzt. Also, geboren wird er. Wir haben eine Reise vor uns. Natürlich, wir wollen nicht gleich kommen, kurz nach der Geburt, sondern wir lassen uns Zeit, müssen uns Zeit lassen. Also die Magier kamen zeitlich nicht, schon gar nicht in der gleichen Nacht wie die Hirten von Bethlehem. Im Gegenteil. Die Magier kamen erst, als Jesus das Knäblein beschnitten war, als die Tage der Reinigung vorbei waren, aber noch bevor Josef und Maria wieder nach Galiläa gezogen sind. Denn sie kommen ja nach Jerusalem. Ja, bitte. Sie haben einfach den Stern gesehen und richtig deuten können. Den neugeborenen König der Juden. Ja, bitte. Neugeborener König der Juden, wo wird denn der normalerweise geboren? Nicht in Ägypten, nicht in Babel, sondern in der Hauptstadt Judäas. Natürlich in Jerusalem. Nicht? Also, kommen die einfach nur, weil sie den Stern, der dort erschienen ist und wieder verschwunden ist, richtig gedeutet nach der Hauptstadt der Juden, da muss er sein. Also bitte, wo ist er? Schriftgelehrte dieser Schrift, Bethlehem kommt in Frage. Und jetzt der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, den lässt Gott jetzt neu erscheinen vor ihren Augen, als sie aufgrund der Propheten gewiesen nach Bethlehem hinaufziehen. Dass die sich jetzt mit großer Freude freuen, darauf, dass das mehr als verständlich ist, habe ich schon darauf hinweisen können. Und jetzt darf ich die Dinge zeitlich so eingeordnet sehen, Gott gab dem Josef im Traum nach Matthäus die Weisung, nach Ägypten zu fliehen, wissend, was kommt. Bleibe in Ägypten, bis die gestorben sind, die nach dem Leben des Knaben trachten. Herodes, der Große, starb im Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung. Im Jahre 4 vor unserer Zeitrechnung fand die Geburt Jesu Christi statt. In Bethlehem. In der gleichen Nacht kamen die Hirten, sind wieder weggegangen. Zeitlich, wie wir gesehen haben, nach etlichen Wochen oder vielleicht Monaten, erst kommen die Magier und finden nicht das Kindlein in der Krippe in Windel gewickelt, sondern finden Maria und den Knaben, das Knäblein, wird schon nicht mehr Säugling genannt, im Hause. Klar, die Überbevölkerung anlässlich der Volkszählung, die hat sich gleich in den nächsten Tagen wieder verebbt, nicht? Die normalen, nicht Schwangeren und zur Geburt niederkommenden Frauen, ne, die sind sofort wieder nach Hause gezogen, ne, und Maria und Josef blieben verständlicherweise noch in Bethlehem. Ne. Also die kommen und finden Maria und das Knäblein im Hause, ohne den Josef. So. Und was, währenddem die Magier anbeten und Herod schon erzürnt ist und den Befehl gegeben hat wegen Bethlehem, ist Josef von Gott orientiert worden, mit dem Knaben nach Ägypten zu fliehen. Herod stirbt und schon im gleichen Jahr erhält Josef die Weisung von Gott, ihr könnt zurückkehren nach Israel. Also, ich für mich darf ganz klar sehen, diese zwei wunderbaren Berichte nach Matthäus und Lukas, wie sind alle Einzelheiten zuverlässig, treffen wieder bis auf jedes Wort und jeden Buchstaben im griechischen Text. Kristallklare Berichterstattung des Heiligen Geistes, der auch im Leibe der Jungfrau Maria das Wunder vollbracht hat. Und ich schließe mit den wunderbaren Worten des Liederverses: Wenn ich dies Wunder fassen will, so bleibt mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Halleluja, Amen.